12, Abvers 12. Vorab darf ich noch sagen, dass während der Auslegung hier in fremden Sprachen übersetzt wird, dass wir uns nicht daran stören. Es geht dennoch ganz nüchtern bei uns zu. Wir sind nun im Fortgang des Wortes Gottes im Hebräerbrief ab Kapitel 12, vom Vers 12 ab und nehmen noch einmal ganz kurz Bezug auf die hinter uns liegenden, bereits in den letzten Stunden betrachteten Verse. Da ging es um die Züchtigung und das war ein recht wichtiger Abschnitt. Und ich glaube, dass der Herr uns allen da gerade in der letzten Stunde etwas zu sagen hatte. Und das ist auch notwendig, dass wir erkennen, dass wir nur dann vom Herrn gesegnet werden, wenn wir das Wort Gottes für uns persönlich annehmen und aufnehmen. Solange wie wir uns über das Wort stellen, haben wir nicht die Verheißung, dass das Wort Gottes laufe, in unseren Herzen wirksam werde, wozu es gesandt ist. In dem Augenblick, wo wir nicht durchs Wort gesegnet werden, in dem Augenblick haben wir uns nicht in der von Gott gegebenen Weise seinem Wort unterstellt. Und darauf kommt es an. Es mögen Kinder Gottes die Auslegung oder die Botschaft seines Wortes hören und mögen nicht gesegnet sein. Und andere hören das gleiche Wort und sind stark gesegnet. Es liegt also nicht an unserem segnenden Herrn, sondern es liegt an uns, die wir oder ob wir bereit sind, dieses Wort in unsere Herzen aufzunehmen. Dieses Aufnehmen ist verbunden mit dem Hineinlassen. In dem Augenblick, wo wir uns der ermahnenden Wirksamkeit seines Wortes verschließen, in dem Augenblick lassen wir es nicht hinein und sind die nicht Gesegneten. Das heißt also, Gottes Wort wird in jedem Fall wirksam, wenn wir bereit sind, uns unter die Mahnung seines Wortes zu stellen. Nun heißt es schlichtum in Vers 12, darum, weil ihr nun solche seid, die durch Gott ermahnt seid, die gezüchtigt seid, darum, weil wir solche sind, die der Herr lieb hat, denn solche, die er liebt, züchtigt er nun, weil wir solche sind, die beständiglich in seiner Zucht gefunden werden sollen. Und es ist gefährlich, und wir haben betrachtet, dass es nicht gottgemäß ist, von uns aus der gottgegebenen Zucht herauszulaufen. Darum finden wir unter den Gläubigen so manches, das aufgerichtet werden muss, bezüglich der erschlafften Hände. Und aufgerichtet werden muss der gelähmten Knie. Eigentümliches Wort. Fest steht, dass Gottes Wort hier zu Gläubigen redet. Oft verkennen wir die Mitteilungen der Heiligen Schrift und meinen, alles das, was positiv ist, das würde für Gläubige geschrieben sein, für Kinder Gottes. Und alles, was negativ und ermahnend ist, sei für die Gottlosen. Das stimmt aber nicht. Gottes Wort redet hier zu den Gläubigen, den Hebräern, und da heißt es, dass bei den Hebräern solche sind, die ermahnt werden mussten, aufzurichten die erschlafften Hände. Wenn solch eine Ermahnung notwendig ist, dann ist es auch offenbar, dass das Zeichen der Erschlaffung ihrer Hände bereits gegeben war. Gott ermahnt uns nicht in den Dingen, die wir gar nicht ermahnenderweise notwendig haben. Wir können auch nicht sagen, dass das den Hebräern recht geschah. Die waren halt mal satt und die mussten mal ordentlich aufgemöbelt werden. Deshalb die Mitteilung, sie sollten ihre erschlafften Hände aufrichten. Wir wissen, dass im Alten Testament das Gebet in einer etwas anderen Form zu Gott geschah als heute. Man streckte die Arme aus, die Handflächen nach oben und kniete da in dieser Haltung vor dem lebendigen Gott, oft stundenlang. Wenn wir da lesen, dass heilige Männer und Frauen im Alten Testament oft Tage im Gebet waren, dann können wir nur ganz wenig ermessen, was es ihnen, den Einzelnen, gekostet hat, im Gebet treu vor Gott erfunden zu werden. Die Handflächen nach oben bedeutete, dass sie gleichsam bereit waren, vom Himmel her, von oben her gesegnet zu werden. Diese Hände waren erschlafft, und so soll es nicht bei uns sein, dass wir nicht mehr die rechte Stellung zum Herrn haben, brennend aus Liebe zu ihm unsere Hände zu falten zum Gebet. Und ich darf hier schon sagen, wie viel Zeit bringst du täglich im Gebet zu? Dass der Gradmesser deiner Liebe zum Herrn, der dich errettet hat und erlöst hat aus der tiefen Grube, der sein Leben hingegeben hat für dich, der am Kreuz gelitten hat und der gestorben ist aus Liebe zu dir, du durftest in seine Retterarme kommen, und was gibst und was bietest du ihm nun dafür? Wir sollten uns täglich vor dem Herrn wähnen in der Verantwortlichkeit, nicht allein in der Liebe, auch, dass wir eine Verantwortung haben, weil wir mit diesen faltenden Händen nicht allein unsere eigenen Belange vor den Thron Gottes bringen, sondern weil wir gottgemäß vor ihm erfunden werden sollen, um den priesterlichen Dienst auszuüben in der Fürbitte. Und das ist notwendig. Und Gemeinden, die in dieser laschen Art vor dem Herrn stehen, sind gezeichnet von den erschlafften Händen. Natürlich, wenn ich heute geschickt bin zum Reiche Gottes, und wir sind durch die Gnade Gottes Arbeiter in seinem Reiche und habe die Hände nach unten liegen, dann werde ich nicht die Arbeit verrichten können. Das bedeutet gleichsam, dass mir auch hätten die Hände an die Beine gebunden werden können. Damit kann ich aber keine Arbeit versehen. Arbeiter im Reiche Gottes müssen frei sein. Darauf kommt es an. Ganz besonders die Hände. Und wenn sie dann herunterhängen, weil sie erschlafft sind, dann ist es offenbar, dass nicht mehr dieser Kontakt besteht zur Quelle der Kraft, die Jesus heißt. Hast du diesen echten Bezug zu Jesus, indem er dir täglich Kraft darreicht? Ja, natürlich, er will dir ja Kraft darreichen, aber bist du auch bereit, täglich Ja zu sagen zu dem, was der Herr dir hinhält? Dass wir nicht zu stolz sind, dass wir sagen, das Wort Buße oder die Beugung ist etwas für Verlorene oder für solche, die vielleicht in den nachfolgenden Versen in Sünden gesehen werden. Nein, nein. Dieses echte Wort Buße, hier sind noch Plätze, dieses echte Wort Buße wird darin gefunden, die Mutter kann sich noch dort setzen und die beiden Jüngeren kommen bitte hier vor, hier sind noch ein paar Plätze frei. So, danke schön. Dass wir in der gottgemäßen Buße gefunden werden, und zwar deshalb, weil wir in der Buße allein demütig werden. Und diese Buße geht oft sehr, sehr tief, und das ist gut, und deshalb sagt Gottes Wort, dass er nun diesem Demütigen diese Gnade schenkt. Hier ist dieses Wort zunächst an die Hebräer selbst gerichtet. Sie sollten nach dieser Züchtigung die erschlafften Hände wieder aufrichten. Sie sollten nach der Züchtigung die gelähmten Knie wieder festmachen. Wir könnten hier wortwörtlich im Volksmund sagen, die Hebräer sind in die Knie gegangen. Nicht wahr? Das bedeutet geistlich ein am Boden liegen. Die Hebräer lagen am Boden, geistlich. Furchtbare Sache. Wenn es bei den Hebräern notwendig war, hier vom Apostel her Worte der Ermahnung ausrichten zu lassen, dann wie viel näher an uns, die wir so nahe an die Wiederkunft Jesu gerückt sind. Das ist wunderbar, dass der Jesus bald wiederkommt, und
Da sollen wir doch nicht gefunden werden als solche, die hängende Arme und geknickte Knie haben.
Nein, nein. Er will uns sehen in der Abhängigkeit zu ihm.
Dieses Wort ist entnommen aus dem Propheten Jesaja. Lasst uns ganz kurz diesen einen Vers besehen in Jesaja 35, den Vers 3. Jesaja 35, Vers 3. Da sagt der Prophet Jesaja: Stärket die schlaffen Hände und befestiget die wankenden Knie. Ich möchte eigentlich sagen, dass hier aus dieser Mitteilung des Propheten Jesaja noch ein anderer Aspekt sichtbar wird. Und zwar ein Aspekt, dass nicht nur wir allein aufgefordert sind, unsere erschlafften Hände wieder aufzurichten, sondern dass hier bereits durchbricht, dass wir den Auftrag am nächsten haben, behilflich zu sein, einem solchen Bruder und einer solchen Schwester, der nicht mehr diese Kraft hat, zu sagen: Komm, lass uns gemeinsam auf die Knie gehen. Wir haben einen wunderbaren Herrn. Das ist der Auftrag. Wo geschieht dieser Auftrag? In der Gemeinde Jesu, dass man des Gebets wegen seinen Bruder aufsucht. Sag, wir stehen hier alle vor dem Herrn. Wann bist du das letzte Mal des Gebetes wegen zu deinem Bruder oder zu deiner Schwester gegangen? Weißt du, wenn der Herr Jesus heute kommt, dann stehst du nicht anders vor ihm, als du heute vor ihm gefunden bist. In dem Zustand, wie er dich heute sieht. Wir sind aufgefordert, die schlaffen Hände zu stärken und die wankenden Knie zu festigen. Wir sehen das vollkommene Bild in Jesaja, Kapitel 42. Vers 3. Da sagt und redet wieder der Prophet, aber diesmal redet er nicht von uns. Er redet von unserem herrlichen Herrn. Er sagt in Vers 3, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Haben wir gut hingehört. Das ist die Seite unseres Herrn. Er, unser Herr, hat nicht notwendig, dass ihm die Hände gestärkt werden. Er hat nicht notwendig, dass ihm die Knie gefestigt werden durch unsere Stützung. Nein, hier wird von unserem herrlichen Herrn geredet, der nun diese Gesinnung, diese Eigenschaft hat, uns zu sehen als ein geknicktes Rohr. Weißt du, hier wird die ganze Barmherzigkeit Jesu offenbar. Wenn du geknickt bist, durch die Umstände der Sünde, durch die Umstände des irdischen Lebens, dann hat er die Eigenschaft, dich nicht durchzuknicken. Wenn du gebrochen bist, er zerbricht dich nicht. Wenn er dich zerbricht, dann nur, er zerbricht an uns Menschen nur die Sünde, den Stolz unserer Herzen. Aber er zerbricht dich nicht. Dich richtet er auf. Wunderbare Eigenschaft Jesu. Wenn er dich sieht, dass du in deinem Glauben nur noch glimmst, weißt du, es ist ein kleines, auf ein lahmes dreinzuschlagen. Der Jesus offenbart sich als der barmherzige Samariter. Dieser Docht, der nur noch glimmt, er lässt ihn nicht verlöschen. Eigenschaft Jesu. Weil er dich lieb hat. Er liebt dich. Und seine Liebe währet ewiglich. Deshalb lässt er dich nicht verklimmen. Er gibt dir wieder ganz neue Hoffnung, neue Kraft. Und deshalb liegt es nicht an diesem, der diesen Docht nicht verklimmen lässt, sondern es liegt an uns, dass wir hingehen zum Quell, zu Jesus. Bei ihm ist die Fülle, wenn wir in dieser Situation des Mangels leben, dann ist es offenbar, dass wir unseren Herrn Jesus noch nicht völlig erkannt haben, als dem, von dem das Neue Testament so oft redet, dass bei ihm Fülle ist. In ihm ist wahrhaftig Fülle. Nun heißt es, wenn wir nun die erschlafften Hände aufgerichtet und die gelähmten Knie wieder gestärkt haben, dann sollen wir gerade Bahn machen für unsere Füße. Hast gehört? Du sollst für dich gerade Bahn machen. Die Bahn, die du machen sollst, kann nur auf einem Weg liegen. Dieser Weg heißt Jesus. Deshalb heißt es, dass er der Weg ist. Wenn dieser Weg verweht ist, wir haben jetzt Winter und wir haben in den letzten Tagen einiges tropfenweise vom Schnee hier miterleben können, dann gibt es das aber in Fülle, oft mit einem Meter Höhe, dann siehst du den Weg schier nicht mehr. Deshalb soll wieder Bahn gemacht werden auf dem rechten Weg, nämlich in der Gemeinschaft mit Jesus. Damit du gehen kannst, damit du laufen kannst, damit du bestehen kannst. Wenn wir vom Herrn geliebt werden, und wir sind solche, die der Herr Jesus züchtigt, dann sind wir aufgerufen, Hände und Knie wieder festzumachen, wodurch nun Bahn gebrochen wird. Der Jesus hat hinsichtlich kommender Ereignisse in der 70. Jahrwoche nach Daniel dieses prophetische Wort hinterlassen, dass er der Durchbrecher heißen wird. Er wird durchbrechen durch die Macht des Feindes und wird sein irdisches Volk zum Ziel führen, entgegen aller Versuche der Finsternis. Er ist der Durchbrecher, er bricht für uns den Weg. Diese Bahn haben wir zu brechen, innerhalb unseres eigenen Glaubensbereiches, unseres ganzen Wandels vor dem Herrn, damit wir anderen Hilfe sind. Was hätte uns das Opfer Jesu gekostet, wenn es nicht für uns gewesen wäre, wisst ihr? Der Jesus irgendwo im Siebengestirn am Kreuz hängend, uns die Botschaft nicht hinterlassend, wäre uns sicherlich nicht zum Segen geworden. Das ist klar, nicht wahr? Deshalb ist es wunderbar, dass der Herr zu uns kam. Und es ist irrig, dass wir sagen, wir verkündigen hier das Wort. Die Leute, die noch nicht Jesus im Herzen haben, sollten zu uns kommen. Nein, wir haben den Auftrag, wie der Herr hatte, der ein Gesandter vom Vater war, zu uns zu gehen, dass wir wiederum hinausgehen, nach Markus 16, dass wir hingehen und ihnen das Evangelium sagen. Wir sollen gerade Bahn machen, damit nicht, jetzt geht es gar nicht mehr um uns, damit nicht das Lahme vom Wege abgewandt, sondern vielmehr geheilt werde. Weißt du, durch dein Stehen im Glauben, durch deine gottgemäße Nachfolge im Gehorsam und in der Hingabe an Jesus Christus, bist du dazu berufen, von Gott her, in wunderbarer Weise zu verhindern, dass das Lahme vom Weg abkommt und dass andere hingeführt werden zu Jesu, zu diesem Quell, weil an diesem Wasser seines dieses Quellwassers Heilung ist für unsere Seelen. Der Jesus will uns dazu benutzen. Und wir sollten uns gottgemäß stellen und sagen, hier bin ich, Herr. Was willst du, dass ich tun soll? Das lesen wir in der Apostelgeschichte. Was willst du, dass ich tun soll? Heute wird nicht mehr gefragt. Heute heißt es mehr, auch in gläubigen Kreisen. Sie taten, was recht war in ihren eigenen Augen. Allein schon deshalb, weil sie nicht mehr fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? ist eine bittere Angelegenheit, dass der Jesus solche Arbeiter in seinem Reiche nicht einsetzen kann. Was nützen unseren Herrn Tausende von Arbeitern, deren Hände am Boden liegen, mit ihren Knien die Erde berühren, die wanken und schwanken und kein Zeugnis sind? Deshalb haben wir dieses Bild im Alten Testament mannigfaltig, dass der Herr Jesus die großen Mengen Israel schied von den wenigen Getreuen und Gehorsamen. Denken wir an Gideon. Von einer viele tausend kopfstarken Mannschaft schickt er alle weg bis auf 300. Mit diesen 300 konnte er gewinnen. Die anderen waren im Wege. Wenn du ein Beter bist, bist du schon vor dem Herrn im Gebet offenbar geworden. Dass du gebetet hast, Herr Jesus, du bist Licht und ich unfruchtbar. Ich möchte gern in dein Licht kommen, damit ich fruchtbar werde. Offenbare du dich in mir, damit ich erkenne, wo ich in deinem Reiche dir und deiner Arbeit im Wege war. Durch mein egozentrisches, eigenwilliges Wesen. Noch nicht zerbrochen. Wollen wir nicht vor dem Herrn in die gottgemäße Buße gehen, um zu sagen, Herr, ich bin jetzt bereit. Was willst du, dass ich tun soll? Wenn wir so weit sind, dass uns diese Bitte zu einem echten Glaubensanliegen geworden ist, wenn uns diese Sache zu einem echten Anliegen geworden ist, dann wird der Herr, der Erhörer der Gebete ist, er wird uns unsere Bitten erfüllen. Bittet und es wird euch gegeben, hat der Herr Jesus gesagt. Wenn wir solche sind, die nun selbst heil sind, können wir andere zum Quell zur Heilung, zur Stätte der Heilung, zu Jesus hinführen. Es gibt keinen schöneren Auftrag. Es gibt keine schönere Arbeit als die aktive Arbeit im Reiche Gottes. Du kannst ruhig berufstätig sein. Ich bin's auch. Ich freue mich darüber, dass ich noch berufstätig sein kann. Ich bin so lange, wie es der Herr für richtig befindet. Und ich möchte es auch weiter tun und möchte ihm nicht aus der Schule laufen. Für mich ist es gerade das Rechte. Aber ich darf für meinen Herrn da sein. Das darf ich vor meinem lebendigen Gott bezeugen. Willst du nicht auch wie viele andere, auch in unserer Mitte, nicht ganz für den Herrn brennend da sein, um ihm, unserem Herrn, wieder an erster Stelle zu haben? Herr Jesus will den ersten Platz in deinem Herzen einnehmen. Dazu bist du aufgefordert, nach Vers 14, dem Frieden nachzujagen mit allen, nicht mit allem. Unterschied. Ein N. Und der Heiligkeit, ohne welche niemand den Herrn schauen wird. Weil der Jesus Friedefürst genannt wird, im Alten Testament schon. Deshalb hat er die Eigenschaft des Friedens gebracht. Der Jesus hat auch gesagt, glückselig, Matthäus, die Friedensstifter. Die Friedensstifter. Bist du bereit, um Jesu willen, deine Person hinten anzustellen, damit du Friedensstifter werden kannst? Weißt du, du kannst ja nicht Frieden stiften, wenn du vorn stehst. Deshalb gibt's so wenig Friedensstifter, weil sie sich selbst vorn sehen oder vorn haben wollen, oft noch nicht einmal bewusst. Der Jesus will dich und mich als Friedensstifter haben, damit Christus dargestellt wird in seiner Persönlichkeit, in seiner Eigenschaft, durch dich, der du sein Kind bist, nämlich weil du ewiges Leben empfangen hast,
der Jesus ewiglich lebt, hat er dich teilhaben lassen an dieser Herrlichkeit ewigen Lebens. Und weil der Herr Jesus der Friedefürst ist, sollst du den Frieden Gottes darstellen, mit allem und in allem. Wunderbare Gnade Jesu. Wenn wir nun Gedanken des Friedens haben, werden wir diesen Frieden Gottes in solche Herzen hineinlegen, durch Zeugnis, durch unser Zeugnis, das Gott uns gegeben hat, weil wir ihn erlebt haben in unseren Herzen, damit der Friede Gottes nicht allein in unseren Herzen ruht, sondern dass er noch in viele andere Menschenherzen hineinkommt. Das ist der Wille Gottes. Dass du Zeugnis bist für Jesus, damit viele noch den Frieden Gottes im Herzen erleben. Hast du den Frieden Gottes im Herzen? Was meinst du, was die Ursache sein könnte, wenn du von Gott her nicht in diesem tiefen Frieden Gottes gefunden wirst? Wir sollen mit allen Nachjagen der Heiligkeit. Du darfst aber da nicht auf andere blicken. Hier sollst du auf Jesus schauen, der Heiligkeit nachschauen, diese Heiligkeit oder Heiligung genannt, von dem Gottes Wort sagt, dass ohne ihr, ohne diese Heiligung, niemand den Herrn schauen wird. Kommen wir jetzt auf dieses Problem der Heiligung und wissen, dass die Heiligung verschiedene Stufen hat. Deshalb sagt auch Paulus, dass wir ganz gewisse Tritte tun sollen, das sind Tritte des Glaubens, die verbunden sind mit Heiligung, wodurch wir durch Glaubensschritte dann anschließend Heiligungsschritte folgen lassen können. Das alles bewirkt ein und derselbe Gott, wenn wir bereit sind, in der von Gott gegebenen Weise und von der von Gott gegebenen Art ihm und vor ihm gefunden zu werden. Nun, diese Heiligung, diese Heiligkeit beginnt also wesenhaft bei der Bekehrung und das ist der erste Schritt. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in eine Sonderlehre verfallen, die da sagen, wenn du bekehrt bist, ist alles okay. Das stimmt nicht. Natürlich ist es der wesenhafte Schritt der Heiligung, aber es ist noch nicht der letzte, sondern gerade der erste. Und das ist gefährlich, wenn Kinder Gottes stehen bleiben. Wisst ihr, deshalb gibt es so viel Halbheiten bei den Kindern Gottes, weil sie dann im Zustand der Bekehrung stagniert sind. Der Jesus will keine Stagnation in unserem Glaubensleben, sondern er will ein Vorwärtsdrängen. Das geht durch persönlichen Zerbruch. Du kannst keine Heiligung erbeten, wenn du nicht vorher bereit bist, vor ihm völlig zu zerbrechen. Voraussetzung. Gott ist bereit zu geben, aber nicht in der Art, wie wir das von der menschlichen Seite her wollen, sondern von der gottgemäßen, und Gott hat seinen Willen in seinem Wort hinterlassen. Göttlich, das heißt zuerst Buße, auch als Kind Gottes, damit wir in die tiefere Gemeinschaft seines Wesens kommen. Ohne Heiligung niemand den Herrn schauen. Die Welt ist nicht geheiligt, weil sie nicht in Heiligung lebt, sondern nur seine Kinder, die durch sein Blut reingewaschen sind, die errettet und erlöst sind, allein diese haben einen Anspruch oder ein Anrecht auf Heiligung. Wenn wir nun errettet sind und haben die Kraft des heiligen Blutes Jesu hinsichtlich der Vergebung für uns in Anspruch genommen, dann sollten unsere Herzen brennen, in tiefer folgender Heiligung gefunden zu werden. Weißt du was? Du brauchst nur zu beten, Herr Jesus Christus, offenbare mich ganz in deinem Licht. Ich möchte gern Sünden hinausräumen. Ich möchte ganz offenbar werden. Vielleicht sind wir noch so blind und erkennen das trotz Offenbarung Gottes nicht. dass er uns da und dort etwas zeigen lässt und wir erkennen es trotzdem nicht. Wenn du in solch einer Lage bist, dann hat dir Gott Gemeinschaft untereinander gegeben. Du darfst zu deiner Schwester und sagen, sag mal, ich möchte gern mal wissen, was mit mir los ist. Ich erkenne mich nicht so recht, weil ich darum gebeten habe. Ich möchte in tieferer Heiligung leben und ich bin noch nicht dort drin. Ich weiß aber, dass in Christus die Fülle ist. Das Wissen allein um die Dinge reicht aber nicht, um in der Fülle zu leben. Denn das Wissen können wir durch Gottes Wort oder durch die Verkündigung sehr wohl beziehen. Aber die Heiligung können wir nicht allein durchs Wissen seines Wortes haben, sondern durch uns selbst, indem wir Buße tun und dadurch das Wort Gottes an uns mächtig wird. Ich darf auch hier sagen, dass das Wort Erweckung ursächlich mit Heiligung zusammenhängt. Das heißt, überall wird in den Kreisen der Kinder Gottes die Erweckung verhindert, weil nicht Heiligung gesehen und geschaut wird. Deshalb hatte ich eingangs gesagt, dass wir den Herrn bitten sollten, dass er uns Licht gibt, uns zu erkennen in der Bitte, im Gebet, Herr Jesus, ich möchte gern an mir erkennen, in welchen Dingen ich deinem Reiche und deinem Wirken überall hinderlich war und bin. Diese Heiligung, oder wir könnten nun fragen, was ist Heiligung? Nicht die Buße ist die Heiligung. Nicht das gebeugte Herz ist die Heiligung. Sondern das sind vorauslaufende, notwendige Ereignisse, die wir selbst in unserer Hand haben. Natürlich, wenn ich mich nicht auf meine Knie begebe, um Buße tun zu wollen, kann der Heilige Geist in meinem Herzen nie Buße bewirken. In dem Moment, wo ich diese Buße suche, dann werde ich sie bekommen, denn Gottes Wort sagt, bittet und es wird euch gegeben. Damit wird offenbar, dass wir noch nicht darum gebeten haben, gottgemäß, wenn wir sie noch nicht haben. Diese Heiligung ist also noch ein Schritt weiter, dem schon jene Geschehnisse als Kind Gottes noch in Buße vor dem Herrn gefunden zu werden. Nun, ein stiller, friedevoller Zustand folgt, nämlich dieser Wandel im Zentrum Gottes. Und das ist möglich, hier im Fleische, natürlich ist das sehr wohl möglich. Es ist leider auch möglich, dass wir nicht im Zentrum Gottes als Kinder des Herrn, als Kinder des Lichts wandeln. Und damit ist offenbar, dass wir eben noch nicht gottgemäß vor ihm stehen, wie er das haben will. Aber es ist eine wunderbare Sache, dieser Wandel in Heiligung. Und wenn wir schon dem Herrn Jesus nachfolgen, Geschwister, dann ganz, mit der letzten Konsequenz. Und darin liegt der Genuss des Segens und des Wohlwollens unseres lebendigen Gottes. Seine Hand liegt mächtig auf uns. Und das müssen wir haben, wir brauchen das. Heute in einer Zeit, wo wir wieder ganz neu um Erweckung und um ein großes Wirken seines Heiligen Geistes hier in Deutschland beten. Und wir beten ja schon Jahre darum und durch die Gnade des Herrn verspüren wir den Aufbruch bereits. Es sind die ersten Anzeichen einer vor uns stehenden und vor uns liegenden Erweckung. Wir freuen uns über diesen Verlauf und das mitten in einer Zeit, in der die Finsternis an Macht überhand nimmt. Wir sehen also, dass nur dort Licht wirksam wird, wo auch Finsternis ist. Deshalb steht geschrieben, und das Licht leuchtet in die Finsternis. Das heißt nicht, dass das Licht in das Licht leuchtete. Ist nicht möglich. Und deshalb haben wir alle dieses Licht notwendig, dass wir unsere Herzen öffnen, damit die Liebe Jesu ganz neu einfallen kann. Sagen wir doch Ja zum Angebot unseres Herrn. Wir sollen nun, wenn wir dieses Ziel der Heiligung anstreben, darauf achten, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Dieser Mangel an der Gnade Gottes ist hier dargestellt und mitgeteilt mit der Wurzel der Bitternis in unseren Herzen. Damit nicht solch eine Wurzel in irgendeines Einzelnen im Herzen emporsprost. Wir könnten nun fragen, was mögen das nun für Dinge sein, die in unseren Herzen liegen? Und grundsätzlich sind wir persönlich für unser Herz verantwortlich, nicht der andere. Du kannst nicht sagen, die Schwester oder der Bruder ist verantwortlich, dass in meinem Herzen eine bittere Wurzel ist. Wenn in deinem Herzen eine bittere Wurzel ist, wird offenbar, dass du nicht in Heiligung lebst. Der Geist Gottes will uns in diese Buße führen, damit wir in Heiligung leben können. Nicht von einer Form her. Nicht in einer Äußerlichkeit her, dass wir fromme Gesichter schneiden. Das mag Gott nicht. Er sieht ja, dem Herrn sei Dank, sieht der Herr nicht die Gesichter an, sondern die Herzen. Wir sollten also nicht unsere Herzen mit dem Gesichtsausdruck verwechseln, weil Gott ohne dies uns kennt. Und vor ihm sind wir offenbar. Aber der Herr Jesus weiß, wenn wir schwach sind und kein Gelingen haben, und wenn wir dann zum Herrn rufen, Herr Jesus, du weißt, ich möchte so gern wirklich für dich da sein, ich möchte für dich brennend sein, Herr Jesus, dann weiß der Herr und führt dich. Und dann kommt eine Führung Gottes, die du nicht erwartest. Du meinst, jetzt kommt der überaus reiche Segen, der kommt aber noch gar nicht, da kommt erst eine andere Stufe, er führt dich wieder neu in die Tiefe. Dann bist du enttäuscht. Und hier kommt die Bewährung. Und wenn du dich nicht bewähren lassen willst, kannst du wiederum die von Gott gegebenen Segnungen nicht empfangen. Weil du noch nicht reif bist, du hast dich noch nicht genügend durch den Herrn läutern lassen. Denn Gott will seine Liebe an dir größer machen. Und wen er liebt, den züchtigt er, haben wir in der letzten Stunde behandelt. Ich meine gerade, dass die Wurzel der Bitternis am allermeisten dadurch zustande kommt, dass wir nicht in der gottgemäßen Liebe gefunden werden. Das Werk Jesu vom Kreuz ist verhindert worden, ganz gewiss, durch Satan. Und ich glaube, das ist der Widersacher Gottes. Der Widersacher Jesu. Satan hat alles daran gesetzt, um das Werk Jesu in irgendeiner Form zu verhindern. Er kann es nicht verhindern. Aber er kann etwas anderes. Und das ist jetzt Punkt 2. Er kann die Gläubigen benutzen, um das eigene Werk unseres Herrn zu schädigen. Und das ist eine oder die zweitstärkste Waffe Satans. Und dann erst kommt die Welt. Wenn die Gemeinde Jesu klar seit Jahrtausenden, zwei Jahrtausenden gestanden hätte, würde das Werk Jesu anders gelaufen sein. Wir sehen also eine große Verantwortlichkeit, in die der Herr uns gestellt und gerufen hat. Wie viel unwahres Reden, wie viel übles Reden, ohne die Dinge selbst zu kennen, geschieht in der Gemeinde Jesu. Nicht Menschen, sondern das Werk Jesu am Kreuz wird dadurch behindert. Eine Wurzel kann klein sein, eine Wurzel steckt durchweg im Boden. Wir sehen vom Wurzelwerk der Bäume im Wald eigentlich das Wenigste. Die Wurzeln stecken im Erdreich. So ist es auch in unseren Herzen. Sie sind nach außen hin nicht sichtbar und deshalb werden sie nicht ernst genommen. Diese kleinen Füchse, die den Weinberg aber zerstören. Sie sind so klein und zart. Wir geben nicht acht, wir achten's gar nicht, aufzupassen, um sie herauszureißen. Aber das ist wichtig. Solange dieser Dornenstrauch immer noch seine unselige Frucht der Dornen bringt, werden wir nicht fertig, sie zu beseitigen, indem wir die Schere nehmen und am Blattwerk Veränderungen hervorrufen. Es wird erst beseitigt, wenn wir die Hacke nehmen und die Wurzeln herausschlagen. Und dazu müssen wir sagen, wir sind nicht berufen, am Nächsten die Wurzeln herauszureißen. Aber die Berufung hat jeder für sich selbst. Und deshalb sollte heute Abend gesagt werden, wenn du noch nicht in dieser Heiligung lebst, reiß die Wurzeln deiner Sünde heraus. Wirf sie dem Herrn Jesus zu Füßen. Wie lange wartet Jesu darauf, dich völlig segnen zu können, wie er es möchte? Durch diese Wurzel der Bitterkeit werden viele beunruhigt. Und Wurzelträger solcher Dinge wissen das nicht. Wenn sie es wüssten, täten sie es nicht. Sie tun es nur deshalb, weil sie es nicht wissen, dass ein abgrundtiefer Schaden verursacht wird durch die Bitternis im Herzen. Wenn ein Glied leidet, sagt das Wort Gottes, dann leiden alle Glieder mit. Nun wird in Vers 16 noch gesagt, dass niemand unter diesen Kindern Gottes, den Hebräern, ein Hurer sei oder ein Ungöttlicher wie Esau, der für eine Speise das Erstgeburtsrecht verkaufte. Und dann wird uns abschließend in Vers 17 eine Mitteilung gemacht, die uns im Alten Testament gar nicht hinterlassen ist. Und zwar in dieser Weise ist es uns nicht hinterlassen, dass gesagt ist, denn ihr wisset, dass er auch nachher, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum für die Buße, obgleich er ihn mit Tränen suchte. Wir können hier in dem Bilde Esaus nicht das Bild der Kinder Gottes sehen. Ich möchte darauf hinweisen. Sondern es ist ein Bild der verworfenen Gnade. Der Gnade, die Menschen an sich haben vorübergehen lassen. Nicht, dass hier das Bild Esaus auf Gläubige übertragen wird. Da kommt nämlich dann Salat dabei heraus. Wir kommen dann selbst nicht mehr klar. Wir haben also hier ein Bild in der Ermahnung, dass wir gerade als Kinder des Lichts, die diese herrliche Verbindung zum Quell des Lebens haben, immer wieder in der Buße gefunden werden sollten. Jawohl, in das Leben eines Kindes Gottes gehört die tägliche Buße und Beugung hinein. Und wir wissen etwas, wie gerade diese Buße uns vor den Wurzeln der Finsternis bewahrt oder wie diese Wurzeln herausgerissen werden durch Buße und Beugung. Das ist eine herrliche Sache, weil Gott ganz neu seine Gnade wieder über uns ergießen lassen kann. Wir kommen nun zur Frage.
Ich hätte gerne eine Frage. Da heißt also, dass Esau, denn er fand keinen Raum für die Buße, obgleich er ihm mit Tränen eifrig suchte. Also wenn ich irgendwas suche, dann werde ich es auch finden. Das Wort Gottes sagt so, ist es da. Also der Suche, der findet ihn. Der Angst, auf dem es aufgeschlagen wird. Wie ist das zu verstehen, dass er eben...
Ja, ich muss die Vers mal rausgehen, was weiß ich nicht. Er hat es ja verkauft, seine Erstgeburt, wie es heißt. Der Erstgeborene, nicht, weil er hat ja besondere Wichtigkeit, besondere Privilegien, gegenüber seinen anderen Geschwistern, und er hat es dahingegeben, er wollte es nicht haben. Und nachher hat er es gesucht mit fleißigen Mühe. Und es wurde ihm nicht wieder gegeben. Bitte? Ja, er hat es dahingegeben, finde ich.
Wir haben im Alten Testament die Vererbung des Segens Gottes im Blute. Abraham, Isaak, Jakob. Jakob war gar nicht dazu bestimmt, sondern Esau. Er war der Erstgeborene. Also sollte der göttliche Segen auf Esau gelegt werden. Göttliche Bestimmung. Diesen Segen, und das macht Esau zum Ungöttlichen, dass er den Segen Gottes mit Füßen trat und den ganzen göttlichen Segen für eine Linsensuppe veräußerte an seinen leiblichen Bruder Jakob. Der Jakob war ein ganz schlauer. Er wusste, was damit verbunden war. Der Jakob hätte ihn 100 Linsensuppen gekocht, weil er wusste, welch ein Wert im Segen Gottes war. Der Esau, er mag es gewusst haben, aber er hat es nicht wert geachtet. Wie viele Menschen wissen heute in unserem christlichen Abendland, dass in Jesus Christus Rettung ist und sie bekehren sich nicht zu Christus? Das ist das Gleiche. Deshalb wird der klug genannt, der nicht sein Haus auf Sand, sondern auf diesen Felsen baut, der Christus heißt. Ich hatte schon eben noch gesagt, wir können nicht das Bild Esaus des Alten Testaments mit der blutlichen Vererbung auf unsere heutige Zeit der Gotteskindschaft übertragen. Da gelten also heute ganz andere Gesetze. Erstens haben wir nach Johannes 1, Vers 13 nicht mehr unseren Segen aus Geblüt noch aus dem Willen, sondern die aus Gott geboren sind, die stehen im Segen Gottes. Das muss hier ganz klargestellt werden. Da gibt es kein Abweichen, weder einen Millimeter nach rechts noch nach links. Wir haben den Segen allein in Christus durchs ewige Leben empfangen. Wenn wir in der Zeit der Gnade Buße tun, dann werden wir den Segen Gottes empfangen. Jedes Gotteskind hier in unserer Mitte wird deshalb Gnade Gottes erlangt haben, weil es um Vergebung ihrer Sünden gebeten hat. Bittet und es wird euch gegeben. Werden wir nicht allein fertig, ist es keine Sünde, wenn wir dann Mut haben, zu einem Bruder oder zu einer Schwester zu gehen und sagen, komm, lass uns zusammen beten. Ich will ewiges Leben haben, ich will meinem Herrn Jesus gehören. Ich will dies vollziehen nach seinem Wort. Dieser Esau, der hat das nicht getan. Der hat den Segen Gottes mit dem Fuß zertrampelt und zertreten, hat es für nichts geachtet. Wir haben da wichtige Mitteilungen im Alten Testament, das würde aber hier zu weit gehen, um das Bild Esaus zu besehen. Aber es ist schon einer gewesen, der sich aus Gott nichts gemacht hat. Er hat Gott nicht die Ehre gegeben, die ihm gebührte. Und als er die Dinge in eigener Willensentscheidung veräußert hatte, erst später hat er dann Buße gesucht. Ja, diese Buße konnte ihn aber das Veräußerte nicht mehr zurückbringen, denn der Segen war zwischenzeitlich auf Jakob übergegangen. Das war jetzt nicht mehr möglich, denn da war gar kein Vater Isaak mehr da, der diesen Segen hätte ihm wieder überbringen können. Das war inzwischen vorbei. Er hätte nur noch Buße tun können über seine Halsstarrigkeit und sein sündliches Wesen, dass Gott ihm wieder neu Gnade schenken möchte. Und die wäre für ihn schon da gewesen. Er hat aber Buße getan, um wieder das Erstgeburtsrecht zu empfangen, dass er sich selbst veräußert hat. Darum geht es hier.
Diese gottgemäße Buße hat er gar nicht gesucht, sondern er hat eine Buße gesucht, um wieder zu dem zu kommen, was er verwürfelt hat. Nicht wahr?